Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von The Real Pain. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir haben heute die Nadja Hafes-Hofmeier zu Besuch. Sie ist eine der wenigen Investmentmaklerinnen, die es in Österreich gibt und hat sich mitten in der Krise oder neue Realität, der Alex schaut schon ganz finster, wenn ich Krise sage, selbstständig gemacht mit dem eigenen Maklerbüro. Liebe Nadja, herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und uns kurz erzählen, was deine aktuellen Pains oder die Pains der letzten ein, zwei Jahre so bei euch im Business sind.
Ja, hallo ihr zwei. Freut mich wirklich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Wir kennen uns ja schon länger aus der Branche und diversen Anknüpfungspunkten. Und ja, eben, ich bin die Nadja Hafes-Hofmeier und ich bin seit 15 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig, habe begonnen bei einer Immobilienkanzlei in Salzburg als Immobilienmaklerin, habe die Immobilienkonzessionsprüfungen gemacht, also Bauträgermakler etc. Bin dann 2016 nach Wien ins Investmentgeschäft eingestiegen bei einer Investmentmaklerfirma und habe zugleich auch den Immobilienmanagement-Master auf der TU begonnen und absolviert. Und in dieser Firma habe ich eben das Vermittlungsgeschäft gelernt auf Investmentebene, bin dann dort auch zuletzt als Geschäftsführerin und Gesellschafterin tätig gewesen und habe dann mit meinem Kollegen, dem Christian Zehetner, Anfang 24 die CH Real Estate gegründet. Das ist eine Wortkombination aus Zehetner und Hafes. Genau, und sind jetzt circa 2,5 Jahre am Markt und es ist ganz gut angelaufen.
Wie kommt man auf die Idee, dass man sich mitten in einer Krise selbstständig macht?
Also ich muss sagen, für uns, also erstens waren wir einfach persönlich auch reif dafür. Wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt in den Jahren zuvor und wir waren aber auch jung genug, um etwas zu wagen, wenn man das so nennen möchte. Wir haben aber nicht viel Zeit gehabt zu überlegen oder zu zweifeln, weil es genau der Zeitpunkt war, wo auch die offenen Immobilienfonds, die auch schon langjährige Kunden von uns waren, bekannterweise unter Liquiditätsdruck gekommen sind und dann ja große Verkaufsprogramme gestartet haben. Und aufgrund unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit haben wir da dann ganz gute Mandate bekommen, die wir sehr gut platzieren haben können. Genau, und so ist keine Zeit geblieben zum Zweifeln, sondern wir haben in den ersten 2 Jahren Transaktionsvolumen von knapp 150 Millionen umgesetzt, was für ein Zwei-Mann-Frau-Unternehmen plus Assistenz, glaube ich, ganz ordentlich ist.
Ja, liebe Nadja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir machen üblicherweise keine Komplimente in dem Podcast-Format, aber ich musste jetzt ein Kompliment machen, weil
da geht's ja
egal, egal welches Thema oder wie auch immer, es ist immer positiv. Ja? Und das nehme ich jetzt gleichzeitig als Challenge. Ich möchte das nämlich weiterspinnen, was die Sandra gesagt hat. Es ist aber schon so, dass sich eure Strategie oder den Plan, den ihr vielleicht hattet, zu machen in der Umsetzung, also welche Mandate ihr macht, welche Investments ihr begleitet, das hat sich aber schon verändert mit der neuen Realität. Also sind es wirklich dieselben Kunden, sind es wirklich die gleichen Aufträge? Und das würde ich gerne herausarbeiten sozusagen, ja. Weil...
Also ich muss sagen, Anfang 24 haben wir überhaupt nicht gewusst, was auf uns zukommt. Und jeder, der sagt, er hat es gewusst, der lügt, weil das war einfach genau die Phase, wo man, das war wirklich schwer abschätzbar. Das war gerade nach den großen Insolvenzen. Das Transaktionsgeschehen war wirklich fast auf null. Man hat erst dann überlegen müssen, okay, wer werden die neuen Käufer überhaupt am Markt sein, weil die Institutionellen sind ja kurzfristig verschwunden, kann man sagen, aus verständlichen Gründen. Und eben, wir haben dann geschaut, auch wie wir eben die Mandate selektiert haben. Wir haben auch nicht alles angenommen, geht auch gar nicht. Wir sind eine kleine Struktur und haben geschaut, okay, was passt jetzt in den Markt? Was hat einen vernünftigen Quadratmeterpreis? Was hat eine nachhaltige Miete oder vielleicht Mietsteigerungspotenzial? Was ist auch nicht am Peak eingekauft worden? Weil wenn ihr Objekt habt, das 2021 erworben wurde, dann ist die Bewertung so hoch, die passt in das aktuelle Marktumfeld nicht hinein. Es soll aber auch nicht 20 oder 30 Jahre alt sein, weil dann hat man irrsinnige CapEx-Themen. Also es war es vom Baualter her, haben wir das schon mal ein bisschen eingegrenzt und da haben wir uns wirklich in die Tiefe beschäftigt und haben auch unsere Kunden und dahingehend beraten, was ist jetzt platzierbar, weil man will ja auch kein Projekt verbrennen und etwas probieren und das funktioniert dann nicht, das ist sehr schlecht. Und da waren wir wirklich sehr genau und da haben wir einen guten Riecher gehabt und haben dann eben 24 einen Wohnturm in Linz an die Bayerische Versorgungskammer verkauft. Wir haben letztes Jahr ein großes Wohnportfolio an einen Hamburger Institutionellen verkauft und die anderen zwei Drittel unserer Transaktionen waren hauptsächlich im Family Office und Privatstiftungsbereich und die sind sicherlich die dominierende Käufergruppe zumindest bei unserem Geschäft.
Wir haben ja im Vorgespräch gesagt, und es ist ja, glaube ich, auch besonders wichtig, jetzt nicht, das weiß ich auch von eurem Unternehmen, ihr wollt nicht auf so einen Begriff wie Makler reduziert werden, weil die Mandate, die ihr betreut, eigentlich eine umfassende Beratungsmandate sind. Ja. Dennoch ist es so, wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die das Thema Makler sehr interessiert. Es ist nach wie vor so eine Art, immer noch eine Art Traumberuf. Also viele sagen, das ist der Makler ist der, mit dem Porsche vorfährt, ein paar Besichtigungen macht. Jeder kann sich dann ausrechnen, was 1 oder 3% von einer gewissen Summe sind. Und das ist nach wie vor aus meiner Sicht ein sehr verbreitetes Bild und Image. Ja? Ich will das jetzt nicht spoilern, aber die Realität schaut ein bisschen anders aus, weil es natürlich sehr, sehr lange dauert, bis die Dinge umgesetzt werden. Wie geht's euch damit? Die Sandra und ich unterhalten uns auch oft darüber im Beratungsgeschäft. Du hast zwar viel kleinere Umsätze, die häufiger sind, und dann arbeitet sehr, sehr lange für eine Transaktion, die zustande kommt oder nicht zustande kommt. Wie geht es einem da damit? Wie kann man da planen? Oder nehmt ihr euch da konkrete Umsätze auch vor? Oder wie funktioniert das?
Also grundsätzlich haben wir das auf zwei Säulen aufgebaut. Also klarerweise das Transaktionsgeschäft ist ein Möglichkeitengeschäft. Also wenn der Abschluss kommt, dann freuen wir uns in der Regel natürlich sehr. Aber auf der anderen Seite haben wir auch in den letzten 2 Jahren Beratungsmandate gehabt, zum Beispiel, wo wir eine tiefgreifende Marktanalyse für eine Privatstiftung gemacht haben, die uns das auch abgegolten haben, weil eben genau zu dem Zeitpunkt nicht klar war, welche Opportunitäten gibt's jetzt und was ist jetzt ein guter Preis? Das war einfach so im Wandel, dass die Privatstiftung, also quasi als Entscheidungsbasis für ihre neue Strategie, unsere Analyse herangezogen hat und die haben wir dann natürlich auch bei dem ein oder anderen Asset begleitet. Aber das war ein toller Mehrwert, wo wir wirklich unsere Marktexpertise im aktuellen Umfeld einbringen haben können. Wir haben auch für einen Projektentwickler beispielsweise Berat dahingehend, also der hat einen, der plant einen großen Bildungscampus und wir haben geschaut, dass die Vertragswerke einer gewissen Investmentfähigkeit entsprechen, quasi was müssen die können, damit sie quasi instifit sind. Mhm. Solche Dinge machen wir immer wieder auch im Hotelberatungsgeschäft, da gehe ich vielleicht später noch mehr drauf ein. Schauen wir, dass Pachtverträge, Managementverträge etc. Investorentauglich sind. Also das ist natürlich, was die Summe betrifft, ein viel, viel kleinerer Teil. Aber es sind einfach, für uns ist das einfach wichtig, weil es ist ein Sparing für unsere Kunden und die Transaktion folgt dann in weiterer Folge so oder so. Und was ich noch dazu sagen möchte, also das Makler-Business, es ist schon hin und wieder auch hart, weil man braucht einfach eine dicke Haut und manchmal gelingt eine Transaktion nicht aus Gründen, die man überhaupt nicht beeinflussen kann, wie zum Beispiel eine Pandemie, ein verrückter Amerikaner, der einmal nach links und dann wieder nach rechts schaut. Ja, solche Dinge, die kann man nicht beeinflussen, nicht vorhersehen und die muss man ja
passt, also das
aushalten.
Das haben wir jetzt eigentlich schön, finde ich, herausgearbeitet, weil es eben nicht das reine Vermitteln, das, was ich jetzt so mit, sage ich mal, vorher pointiert gebracht habe, es wird immer mehr Leistung auch gefordert, auch im Beratungsbereich.
Ja, du brauchst ein Skillset und es ist auch oft so, dass wir, wenn wir uns Projekte anschauen, wir analysieren das wirklich im Detail, schauen, ob es noch Potenziale gibt. Und manchmal kommen wir zum Schluss, dass wir dem Verkäufer sagen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Oder bitte mach noch die ein oder andere Hausaufgabe bezüglich CapEx-Themen oder Mietvertragsverlängerungen, weil es dann einfach marktadäquater zu platzieren ist. Und wir wollen ja den besten Preis herausholen und dann soll das eben Investment-Fit sozusagen sein. Ja.
Und genau. Wie gehen Kunden damit um, wenn ihr ihnen sagen müsst, eure Preisvorstellungen sind nicht realistisch? Was habt ihr da schon erlebt? Ich meine, das muss ja gerade in den letzten 2 Jahren auch.
Ja, aber ich muss sagen, wir sehen das ja langfristig und oft ist es so, dass nach ein paar Monaten dann doch auch die Erkenntnis da ist, weil ich habe auch den Eindruck, die Leute, die einem was versprechen, was überhaupt nicht möglich ist, die sind schon sehr ausgedummt worden. Und es ist schon ein gewisser Realismus jetzt auch am Markt eingekehrt. Wenn jemand keinen Stress hat oder einen Druck hat, eben, dann ist unsere Empfehlung, schauen wir in 3 Jahren noch einmal. Also man muss, wenn der nicht jetzt verkaufen muss, gescheiter behält es noch, freut sich über die Mieteinnahmen. Genau, also da findet man eine Strategie und ansonsten, ja, ist es schade, wenn man es wirklich mit ganz falschen Zahlen probiert, weil es landet dann am Stapel bei den Investoren. Es zahlt keine Liebhaberpreise aktuell.
Aber das ist der Vorteil, dass ihr mit rational denkenden Menschen zu tun habt.
Weitestgehend.
Genau, also nicht mit Menschen, die emotional mit ihren Immobilien verbunden sind und deswegen glauben, diese Immobilien sind was Gott was wert und absolut keinen Abschlag bereit.
Ja, es gibt schon Kunden, die natürlich höchst professionell sind, aber wo das beispielsweise das Lebenswerk ist, weil der das über Jahrzehnte erfolgreich aufgebaut hat, dann ist es natürlich, vor allem wenn man das einmal bewerten hat lassen in der alten Marktphase vor 2022 und jetzt hört er die Zahlen, dann tut es natürlich schon weh. Mhm. Aber das ist halt zur Kenntnis zu nehmen, so ist es.
Und wie haben sich die Asset-Klassen verändert in der Zeit zwischen 22 und jetzt, die gut gegangen sind oder schlecht gegangen sind? Ich meine, wir haben immer wieder von Wohnen ist die sichere Bank, Logistik ist ein totaler Boom, Shopping will eigentlich keiner mehr oder so, solche Schlagworte kreisen da immer herum.
Ja, ich finde, also Wohnen haben wir damals und auch nach wie vor eine sehr hohe Nachfrage. Ich sehe aber, dass das Produkt schon langsam knapp wird, nicht nur im Einzelabverkauf oder für den Endkunden, sondern auch wirklich im Investment. Es ist viel gedreht worden aus den Fondsportfolien raus. Es wird aber es kommt wenig nach. Und Forward-Transaktionen, ja, wir sind gerade dabei, eine zu verhandeln, aber gesehen habe ich sie noch nicht. Ja, also schauen wir mal, wo da die Reise hingeht. Da sehe ich ja Produktknappheit in den nächsten Jahren. Und Wohnen ist quasi das Herz der Immobilienwirtschaft, das schlägt immer. Ich meine, irgendwann am Ende der Lebensdauer muss man auch schauen und man muss es natürlich pflegen, aber grundsätzlich, das funktioniert immer. Lustig finde ich die Asset-Klasse Büro, weil ja viele gesagt haben, nein, Büro, das funktioniert nicht mehr und Homeoffice und so weiter. Und dann frage ich immer die Gesprächsteilnehmer oder Partner, ja, habt ihr ein Büro? Ja, haben wir, sage ich, und sind deine Mitarbeiter im Homeoffice? Nein, Homeoffice macht man nicht. Dann sage ich, ja, und so brauchen wir dann keine Büroflächen. Also das finde ich immer recht interessant. Natürlich gibt es da Differenzierungen, was Lage, Qualität etc. betrifft. Aber Büro, ich bin absoluter Fan von Büro, ja. Und über Asset-Klassen könnten wir jetzt sehr lange reden, ja, also. Ja.
Zeit.
Okay. Ja, genau.
Aber wie ist es bei Logistik zum Beispiel? Also ich glaube, ihr habt ja auch Logistikimmobilien in der Verwertung gehabt, oder? Wie haben sich da die Verwertungsdauer noch verändert in den letzten Jahren?
In der Logistik, das ist eine beliebte Asset-Klasse auch deshalb, weil sie ein bisschen niedrigere CapEx-Themen hat. Also wenn man jetzt einen Mieterwechsel hat, man muss das refurbischen, restrukturieren, ist es manchmal nicht immer einfacher als jetzt zum Beispiel bei einem Retail- oder Büroobjekt. Es ist aber auch stark getrieben von der Logistikerlandschaft und von den verfügbaren Flächen. Und für Neuentwicklungen haben wir in Österreich, tut sich da auch zu wenig, würde ich sagen. Ja, also da ist es auch so, dass das Angebot oder die Nachfrage das Angebot übersteigt. Im Retail-Segment auch, wo es immer, da gibt es ja schon seit Jahren einen Abgesang. Also das war ja schon vor der Pandemie, der Onlinehandel kommt, dann war die Pandemie etc. Und wir spüren aber, dass eben frequenzstarke Lagen, sinnvolle Lagen, da gibt es großes Interesse, ja, weil das funktioniert nach wie vor. Natürlich, Retail ist wie ein Muskel, den muss man ständig trainieren, sonst wird er schlaff und dann wird das Objekt schlecht. Also da brauchst du wirklich Profis, die da am Werk sind, ist auch nicht für jedermann. Genau.
Aber wenn du jetzt sagst, im Logistikbereich und zu wem, wo dann reduzieren sich die Assets, dann müsste es ja eigentlich Preissteigerungen mit sich bringen, oder? Wenn ich höhere Nachfrage habe wie Angebot.
Ja, aber man darf nicht vergessen, dass die Immobilie immer in Konkurrenz steht mit anderen Kapitalveranlagungen, also institutionell insbesondere oder alle. Man muss nicht in Immobilien investieren, nur wenn es Sinn macht. Und wenn wir jetzt eben einen Swap-Satz haben, der jetzt bald bei 3% kratzt, oder heute, wir nehmen heute am 11. Juni auch, war die EZB-Sitzung. Wir waren ja zu Beginn des Jahres heuer noch zuversichtlicher, was die Renditeentwicklung betrifft, und haben uns gedacht, es geht wieder ein bisschen nach unten, und jetzt ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Und wenn ich eine deutsche Bundesanleihe kaufe um 3%, naja, dann kann ich nicht wohnen um unter 4% kaufen. Das geht nicht. Ja. Da muss man einfach besser performen.
Ja, und wie viele Angebote gibt es für Wohnen über 4%?
Du meinst das Produkt am Markt? Ja. Ja, es gibt schon das eine oder andere, aber wie gesagt, also es deckt die Nachfrage nicht.
Ja,
ja, das wäre eh eine sehr gute Überleitung. Ich sehe ja, also die Sandra und ich sind ja keine Makler, aber wir bekommen laufend natürlich Dinge zugeschickt. Die Frage ist, was wollen die Investoren? Und das ist, glaube ich, kannst du uns einen Überblick geben? Hast du ein Gefühl, so ticken im Moment die Investoren, das ist ihr Schwerpunkt? Und diese Produkte suchen sie pauschal.
Ja, also grundsätzlich, wie gerade erwähnt, ist es Rendite getrieben, und es macht für viele Institutionelle generell erst Sinn, ab 4,5% etwas anzukaufen, weil noch Abzug aller Kosten und Managementgebühren, man eine Performance liefern muss für den Investor vielleicht, der dahinter steht. Also man muss verstehen, viele Investmentmanager am Markt investieren oder verwalten Gelder von Pensionskassen, von Ärztekammern, von Versicherungen. Und ja, die schauen sich natürlich eben auch den Kapitalmarkt an. Also da geht's grundsätzlich einmal los. Ich würde sagen, Wohnen, es startet bei 4%. Es ist auch eine Frage, wie diversifiziert man? Also Core-Immobilien sind nach wie vor sehr beliebt, klarerweise, sind aber auch schwer zu bekommen. Also es wird einfach da wenig verkauft in dem Segment. Und alles andere, wo man sagt, okay, das ist dann schon Value Add oder Core Plus oder eine B-Lage, egal ob Büro oder Retail, da muss man eben entsprechende Abschläge machen. Und man muss rechnen also auch wenn das jemand finanzieren will im Ankauf, also ein Investor finanziert den Ankauf, was haben wir dann? Dann muss man mit in der Bestandsfinanzierung mit 1-2% Marge auf jeden Fall rechnen, je nach Bonität und wie viel Eigenkapital, das man einsetzt. Dann gibt es noch Gebühren für deren Struktur, also Gewerbeimmobilien unter 6%, schwierig. Und dann je nach Qualität noch Abschläge. Ich spreche jetzt nicht von Spitzenrenditen und Prime, weil da muss man aufpassen. Die performen sicher besser, aber grundsätzlich, ja.
Aber wenn ich nachhalten. Wenn ich nachhaken darf, Investorentypen, gibt es da eine Verteilung, die du sagst, dem kannst du nennen?
Wir gehen grundsätzlich immer sehr gezielt vor. Also wir drucken auf keinen Knopferl und es geht jetzt an 50 Investoren, sondern wir wissen ganz genau, wer kann welches Volumen aktuell machen, wer hat welche Erwartungen. Und dementsprechend bieten wir denen das dann in der Direktansprache an. Das sind institutionelle, aber auch private. Also es ist bunt gemischt, je nachdem. Wir haben jetzt beispielsweise im Jänner Closing gehabt zu einer Wohnimmobilientransaktion in Österreich, die wir mit einem Family Office gemacht haben. Die haben aus einem Beteiligungsverkauf erhebliches Veranlagungsvolumen gehabt und haben sich gedacht, wir starten mit Wohnimmobilien. Da haben wir mal quasi die solide Basis. Jetzt sind sie auf der Suche nach Gewerbeinvestments, um eben entsprechende Rendite auch ins Portfolio zu bringen. Also ich kann jetzt nicht sagen, das Objekt ist jetzt nur genau für diese Klientel, sondern es kommt wirklich auf die Bedürfnisse, so wie es du angesprochen hast, drauf an. Ja.
Ergänzungsfrage von mir noch.
Und die ändern sich auch laufend, und manche Kunden wissen ja gar nicht, was sie wollen. Die haben einen Anlassfall und denken, mei, Interessant, super, passt, das machen wir.
Das sind die idealen Kunden, oder?
Ja. Naja.
Das sind die wenigen, die ins Kleidergeschäft gehen und sagen, sagen Sie mir, was ich kaufen soll. Bevor ich an die Sandra übergebe, möchte ich noch eine Sache fragen. Du warst ja auch schon in der alten Realität aktiv als Investmentmaklerin. Die Transaktionsabläufe, Transaktionsdauern, Challenges. Gibt's Themen, die du im Vergleich zur Zeit vor 2022 zum Beispiel nennen kannst? Fangen wir vielleicht ganz banal an. Dauert's länger? Ist es komplizierter? Ja. Was sind die neuen Themen?
Also es dauert definitiv etwas länger. Ich würde sagen, so bei uns im Schnitt ein Dreivierteljahr. Also von der Erstansprache bis zum Signing. Und das ist sogar gar nicht so langsam. Und wir versuchen da, wenn jemand dann in eine Exklusivitätsphase, Due Diligence-Phase geht, probieren wir da wirklich die Dienstleister dann auch mitzusteuern. Also das heißt, vor allem die Techniker, aber auch den Juristen, das wirklich so aufzubereiten, dass das möglichst zügig funktioniert und dass man kein Momentum verliert. Und vor allem, es sind ja oft natürlich technische Findings in der Due Diligence, ganz normal, es gibt irgendwelche Mängel, aber dass man den dann nicht nur aufzeigt, sondern wirklich schaut, wie geht man mit denen um und wie kann man das raschestmöglich bewerkstelligen. Ich muss sagen, wir haben die meisten Transaktionen mit Eigenkapitalkäufern gemacht, deswegen war das Finanzierungsrisiko fast weitestgehend ausgeschlossen. Auch interessant, ja, also das war auch den Verkäufern natürlich ein Anliegen, dass sie jemanden gegenüber haben, wo man das Fragezeichen nicht hat. Mhm. Genau. Finanzierungen bringen dann noch einmal eine andere Zeitkomponente rein.
Also sind wir bei 50% eigentlich, also ich hätte auch gesagt, früher war es vielleicht ein halbes Jahr und das war eigentlich schon recht komfortabel und das hat sich jetzt durchschnittlich auf ein Dreivierteljahr im Schnitt erhöht. Ja. Kann man nicht pauschalieren.
Nein, aber kann man überhaupt nicht pauschalieren.
Trotzdem auch ein Beratungsmandat, wo das zieht sich seit einem Dreivierteljahr. Ja. Es dauert einfach alles länger.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, das ESG-Thema ist abgefrühstückt. Nachhaltigkeit spielt keine Rolle mehr. Wie siehst du das? Ist das tatsächlich so bei den Investoren? Vor allem, wenn ihr Immobilien zu transaktionieren hast, die man von institutionellen Investoren ist, meistens eher ein Nachhaltigkeitszertifikat oder in irgendeiner Art und Weise die Nachhaltigkeit mitbedacht. Wie schlagt sich das bei den Interessenten nieder?
Ja, wie du schon angesprochen hast, für Institutionelle ist es schon nach wie vor ein Muss, also ein gewisser Grad an Gebäudezertifizierung und die schauen sich auch die Energieausweise an. Wir haben beim Wohnturm in Linz in der DD ein eigenes ESG-Team gehabt, die auch im Datenraum waren, die nur das Thema behandelt haben. Also das ist nach wie vor wichtig. Bei Privaten würde ich sagen, ist es mehr der Hausverstand. Ja, man will keine allzu hohen Betriebskosten haben, weil es schlägt sich auf die Miete. Man will die Möglichkeit haben, vielleicht von Gas auf eine Fernwärme zu kommen in einer absehbaren Zeit oder vielleicht was mit Photovoltaik zu nutzen. Also alles das, was wirklich auch Sinn macht, aber die schauen jetzt nicht per se, habe ich jetzt dieses Zertifikat oder nicht, das steht dann nicht im Vordergrund, sondern wirklich eine sinnvolle wirtschaftliche Betrachtung. Und dahingehend ist das Thema sicher nach wie vor vielleicht aus einem anderen Blickwinkel heraus, ja, weniger aus diesem EU-regulatorischen, intellektuellen Umfeld, mehr zu Pragmatismus.
Also weniger gehypt, aber trotzdem noch vorhanden. Ja. Aber denken die privaten Investoren dann auch an eine Wiederverwertung der Immobilien? Ja. Sie schränken sich ja den Markt ein, wenn sie die Nachhaltigkeit nicht mitdenken würden.
Ja.
Also müssen sie halt eigentlich auch an die Wiederverwertung von diesen
Objekten. Auf jeden Fall, ja. Genau. Also wie gesagt, es ist Beispiel Wohnimmobilien, die haben eine Freude, wenn es eine Luftwärmepumpe oder Geothermie gibt. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt, die schauen sich jetzt nicht an, ist es wirklich klimaaktiv zertifiziert oder ÖGNI oder wie auch immer. Genau, nein, das ist schon wichtig, auch wenn die eine lange Bestandhaltungsdauer im Sinn haben, das wird immer mitgedacht, ja, weil es gibt ja Portfolio Rebalancing, es kann ja sein, dass man sich aus gewissen Gründen trennt in 5 oder 10 Jahren, ja, dann soll das natürlich zukunftsfit sein.
Mhm. ESG haben wir besprochen, den Rechenteil lassen wir heute aus, Kopfrechnen.
Wobei, ich hätte noch, nein, bitte, mach weiter.
Hast du Rechenbeispiel?
Ich kann es auch rausschneiden. Also.
Was mir aufgefallen ist, ich habe mir die Transaktionsvolumina jetzt vor unserem Podcast noch einmal angeschaut, vor quasi 2022, 2022, dann die Jahre danach. Und jetzt, und wir haben vor der Krise so circa 4,5 Milliarden in Österreich gehabt beim Investmentmarkt.
Ja.
Dann ist es runtergerutscht auf 2,3, 2,6, 2,8 und letztes Jahr waren wir wieder bei über 4 Milliarden und alle haben gesagt, bah, ja, Transaktionsmarkt, der geht jetzt, der nimmt wieder Fahrt auf und wir kommen wieder in eine gute Geschwindigkeit. Man darf aber nicht vergessen, was waren das für Assets und wie viele Verkäufer hat es denn auf der einen Seite gegeben. Und wir haben vor der Krise ein Fondsvolumen bei den offenen Immobilienfonds gehabt von über 11 Milliarden und jetzt sind wir bei 6,3, 6,5. Und braucht man sich jetzt mal ausrechnen, wie viel davon, wie stark das Transaktionsvolumen rein von diesem Volumen geprägt war. Ja? Mhm. Dann kommen noch dazu Immofinanz oder S-Immo-Objekte. Ja? Also, und das fällt halt in der Zukunft schon dann stärker weg. Und da bin ich gespannt, wie sich das dann weiterhin entwickelt. Ja?
Das ist auch ein Thema, das mich immer extrem stört, ist, dass immer nur dieses eine Volumen genannt wird, als Umsatzgröße, dass ja ein Bruttoumsatz ist. Aber dahinter, was Käufer, Verkäufer betrifft und die Differenzierung, keine Rolle spielt. Ja? Also es ist undifferenziert. Es ist einfach ein Umsatzvolumen, ohne der Frage sozusagen, aus welcher Marktlage.
Genau, man muss sich fragen, wie viele Transaktionen waren es denn? Also mal die Transaktionsanzahl und wer waren denn die Verkäufer oder welche Gruppen gibt es denn da? Ja? Und die, glaube ich, sind, also das habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber die sind sicher weniger geworden als im Vergleich zum.
Aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass 22 und 25 von der Summe her eine gleich hohe,
fast gleich hohe
Transaktionssumme war, obwohl man halt immer noch sagt, der Markt ist recht ruhig und es tut sich nicht viel und wir sind in einer Transformation oder Krise oder wie auch immer man es nennen mag, aber wir sind doch von den Transaktionszahlen dann auf dem Niveau von 22. Wie 26 aktuell steht?
Ich glaube, das erste Halbjahr war gut. Also dem Vernehmen nach, aber wieder diese pauschale Umsatzgröße. Ne?
Ja, es ist unterjährig zu schauen, ist jetzt schwierig, weil ja viel dann jetzt im Herbst dann auch passiert. Genau.
Ja. Also ich bin der vollen Überzeugung, ich dokumentiere das jetzt gern für alle Ewigkeit, dass die Jahre 23 bis 26 sehr, sehr gute Jahre waren zu investieren.
Ja.
Selber auch noch gemacht in der aktiven Zeit. Das ist so. Ja.
Ich auch.
Ja, ESG mal besprochen. Ein bisschen gerechnet haben wir jetzt nicht ganz, aber auch euren Umsatz könnten wir uns jetzt noch ableiten aus eurem Marktanteil. Das überlassen wir der Fantasie der Hörer.
Pro Kopf-Umsatz passt schon nicht so schlecht.
Aber wir haben noch eine dritte Kategorie, die Kategorie Persönliches.
Okay.
Leider ist es eine sehr, sehr banale Frage, die ich an dich habe. Du bist ehemalige Leistungssportlerin.
Ja,
die wollte ich
erstellen. Sandra, dir fällt sicher eine bessere Frage ein, weil meine Frage lautet, liebe Nadja, was hast du dir aus dem Leistungssport für deine berufliche Tätigkeit? Wo denkst du da oft zurück? Oder? Also im Ernst.
Nein, ich komme aus dem professionellen Skirennlauf. Ich habe das Skigymnasium im Stams besucht. Und ja, das war eine sehr gute, sehr schöne, aber auch harte Lebensschule, weil ja, man da sehr viel Zeit in seine Passion steckt, eigentlich alles danach ausrichtet. Und ja, ich bin sicher sehr leistungsorientierter Mensch und es ist sicher noch immer so, dass ich ein gewisses Wettbewerbsgehen in mir habe und das auch in einer Transaktion so ist, dass man das halt einfach unbedingt schaffen möchte. Gott sei Dank jetzt im Team, das macht vieles leichter. Ich bin wirklich extrem dankbar, dass ich den Christian Zierten als meinen Geschäftspartner habe, weil ja, wir uns einfach super austauschen, auch untereinander gutes Sparring machen und das macht einfach irrsinnig Spaß. Also ich möchte nicht mehr Einzelsportlerin, Kämpferin sein. Genau, was hat man noch mitgenommen? Da könnte man lange erzählen.
Dann war meine Frage doch nicht so banal.
Wir haben ja vor, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen den Harald Felgenhauer zum Thema Resilienz im Podcast gehabt. Dieses, du hast ja gesagt, du hast vor wie vielen Jahren angefangen mit dem Maklerbusiness? Also überhaupt in der
Immobilien? 2012.
Genau, also das heißt, du bist ja in die Immobilienwirtschaft eigentlich gekommen in einer Phase, wo es nur bergauf gegangen ist, Und dann ist irgendwann einmal der Punkt gekommen, wo sich das gedreht hat. Wie ist dir persönlich dann damit gegangen? Hast du dann einmal gezweifelt, ob die Immobilienwirtschaft das Richtige für dich ist? Oder hast du gedacht, okay, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich machen möchte und ich stehe da dahinter? Also zum Thema Resilienz, hast du da gemerkt, ich bin resilient, ich kann diese Herausforderungen
nicht mehr zukommen? Ich muss sagen, ich habe nie gezweifelt. An keinem Tag, ob ich da jetzt richtig bin oder falsch. Ich muss sagen, Gott sei Dank war ich immer breit genug aufgestellt, was die Art der Mandate betrifft. Also das heißt jetzt Hotelbetreibersuche, die jetzt nicht ganz so transaktionsgetrieben ist. Damals in der alten Firma noch oder eben, ja, wenn man verschiedene Transaktionen verfolgt, es wird das ein oder andere klappen. Also wenn man das seriös einschätzt und weiß, was denn auch am Markt möglich ist. Und ja, ich glaube, eben aus meiner Vergangenheit würde ich schon meinen, dass ich eine resiliente Person bin, weil das lernt man einfach im Leistungssport. Du musst mit Niederlagen umgehen, du gewinnst nicht immer, du hast Verletzungen, du hast einen irrsinnigen Druck, den du dir auch selber auferlegst. Das ist nach wie vor teilweise so.
Ja.
Den größten Druck mache ich mir selbst. Genau. Und ja.
Ja, danke für die ehrlichen Worte an Sandra. Danke, dass du das aufgegriffen hast von der letzten Folge, weil für alle sehr hörenswerte Folge. Weil, wo wir gelernt haben, es geht bei Resilienz nicht darum, Stress auszuhalten oder widerstandsfähig einen Panzer zu haben, sondern sich anzupassen. Mhm. Und das haben wir ja durch euer Geschäftsmodell heute zum Beispiel herausgearbeitet, dass ihr mehr in Beratung geht und dass sich das alles verändert. Also Resilienz bedeutet, dass sich an neue, wenn der Wind sich dreht, sich entsprechend anpassen.
Ich glaube, das kann man auch der Jugend mitgeben, dass Veränderungsbereitschaft sicher eines der wichtigsten Kernthemen sein wird in Zukunft, auch im Hinblick auf KI. Mhm. Ich nehme wahr, dass Freundinnen von mir oder Eltern, also die Eltern sind, sich auch das Thema stellen, okay, wo soll es für meine Kinder denn einmal hingehen? Welche Branche sollen die sich aussuchen? Und ich glaube, man braucht einfach eine gute, feste Persönlichkeit. Ich weiß, das hat jetzt nichts mit Immobilien zu tun.
Total. Aber das war's die nächste
Sportart. Ja, und eben Resilienz und Grundvertrauen in sich selbst, dann wird schon der Weg schon weisen, oder?
Das finde ich jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Deswegen möchte ich dazu gar nicht mehr viel mehr sagen. Also vielen Dank für deinen Besuch.
Ich danke auch. Worte. Hat Spaß gemacht.
Danke dir.
Sandra, wann gehen wir Radl fahren?
Vielen Dank.